ARD Sounds.
Hallo, ich bin Katja Heinen, ich bin Journalistin und Radiomoderatorin.
Und ich bin Claudio Thunsdorf, Kriminalpsychologe und operativer Fallanalytiker beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
Also ein echter Profiler, mit dem ich unter einem Dach lebe. Durch Claudio kriege ich viele düstere Geschichten mit, die uns vielleicht verstörend oder grausam erscheinen.
Die aber für mich einen ganz normalen Arbeitsalltag darstellen. Also, lass uns loslegen.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Tür an Tür mit einem Profiler. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag exklusiv in ARD Sounds und eine Woche später überall, wo ihr Podcasts hört. Schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch schön, dass du wieder dabei bist, Claudia.
Gerne.
Wir sprechen heute über einen Mord, der mit einem ziemlich skurrilen Motiv zu tun hat, nämlich einem Autokauf, beziehungsweise, um es korrekt zu sagen, einem nicht zustande gekommenen Autokauf.
Dass du das skurril findest, ist ja klar. Also so wenig Interesse, wie du an Autos hast.
Interessante Diagnose. Woran macht das der Profiler in dir fest?
Also da muss man jetzt echt kein Profiler für sein. Da musst du nur mal anschauen, wie dein Auto von innen aussieht. Eine Decke unten im Fußraum, Kekskrümel zwischen Fahrer und Beifahrersitz, eine Tennistasche hinten auf dem Rücksitz zusammen mit möglichen Büchern, Notizblöcken auf der Rückbank. Im besten Fall organisiertes Chaos.
Also ich brauche das alles, ne? Die Decke ist für den Hund, die Kekskrümel, ja unter anderem von meinen Kindern.
Ja, die sind doch keine Kleinkinder mehr. Die haben beide inzwischen selber den Führerschein und deine Tochter hat sogar ein eigenes Auto. Du weißt, wie man das in der Psychologie nennt? Das nennt man externe Attribution. Das heißt, du begründest etwas, wofür du eigentlich selbst verantwortlich bist, auf äußere Gegebenheiten, in dem Fall eben deine Kinder.
Boah, bist du gemein. Also ich nehme dich nicht mehr in meinem Auto mit, sag ich dir.
Ach komm.
Aber okay, ich gebe zu. Ich esse selbst ab und zu was im Auto, auch mal Kekse. Aber ich bin damit nicht alleine. Meine Familie tut es auch. Du nie?
Na doch, doch, natürlich auch.
Okay, immerhin. Also bist du nicht so ein Pedant.
Nein, nein.
Aber wenn wir schon dabei sind, Claudio interne auszuplaudern.
Oh, jetzt kommt's.
Immerhin hat mein Auto noch ein richtiges Kennzeichen hinten, während an deinem hinten ein Pappschild klebt, auf das du dein Autokennzeichen mit Filzstift aufgemalt hast.
Ja, ist peinlich genug, stimmt. Mir ist nämlich das Kennzeichen vom Fahrradanhänger abgefallen auf der Fahrt. Und besser mit einem Pappkennzeichen hinten dran als ganz ohne.
Ja, das stimmt. Ich wäre auch mit einem Pappkennzeichen nach Hause gefahren. Was ich aber sicherlich nicht gemacht hätte, wäre das, was du gemacht hast. Eigentlich müsstest du ja nur bei der Zulassungsstelle dein neues Kennzeichen abholen, um wieder fahren zu können. Aber du hast dein Auto einfach mit dem Pappkennzeichen vor unserer Tür stehen lassen und bewegst es jetzt nicht mehr. Gibt es irgendeinen Grund, weshalb du es seit 10 Tagen nicht geschafft hast, zur Zulassungsstelle zu fahren?
Okay, das ist ja die eigentlich peinliche Sache. Es gibt eigentlich keinen Grund. Ich könnte jetzt sagen, dass die Zulassungsstelle so schwierige Öffnungszeiten hat und ich deswegen keine Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Aber dann würde ich ja auch eine externe Attribution betreiben und das will ich ja nicht.
So wie ich das tue, genau.
Genau.
Okay, also ich halte mal fest, du bist aus reiner Bequemlichkeit nicht hingefahren, weil das natürlich ein super nerviger Termin ist, bei der Zulassungsstelle zu warten. Aber wäre dir dein Auto wirklich wichtig oder hättest du ja sowas wie eine innige Beziehung zu deinem Auto, dann hättest du die Zeit dafür gefunden, da bin ich mir sicher. Was für mich nur den Schluss zulässt, weder für dich noch für mich, ist ein Auto wirklich emotional bedeutend.
Das kann ich direkt unterschreiben. Das glaube ich. Keine von uns beiden hat da irgendwie ein Autofetisch.
Oder würde wegen eines Autos morden.
Das sowieso nicht.
Und das wiederum unterscheidet uns von dem Täter in dem Fall, über den wir heute sprechen. Schon mal eine Triggerwarnung vorab. Es geht um Mord, außerdem um Narzissmus. Wenn euch das persönlich belastet oder Angst macht, solltet ihr diese Folge nicht hören oder zumindest nicht alleine hören.
Und das gilt umso mehr, weil wir ein paar unschöne Details der Tat schildern, um zu zeigen, wie der Tatablauf von Polizei und Staatsanwaltschaft rekonstruiert wurde. Es war übrigens ein reiner Indizienprozess, sprich, der verurteilte Täter hatte bis zum Schluss bestritten, die Tat begangen zu haben. Der Fall ist schon einige Jahre alt. Ich war damals noch nicht beim LKA und war an den Ermittlungen auch nicht beteiligt.
Und wie immer haben wir aus Rücksicht auf die Opfer und den Täter die Namen aller beteiligten Personen und einige wenige Details verändert. Lass uns mal reinhören.
Die Tat.
Marek und Anton wundern sich, als sie wie immer montagmorgens um 8 in der Autowerkstatt eintreffen, in der sie arbeiten. Normalerweise ist Hermann, ihr Chef, immer der Erste, der da ist. Heute jedoch keine Spur von ihm. Und mehr noch, eigentlich hatte er noch einen Anhänger beladen wollen, den sie dann in die nahegelegene Stadt bringen sollten. Aber auch das hat er nicht gemacht. Marek und Anton beschließen zu warten und erstmal einen Kaffee zu trinken. 20 Minuten später kommt Thomas dazu. Auch er ist überrascht. Er ist der engste Vertraute des Chefs und normalerweise hätte ihm Hermann immer Bescheid gegeben, wenn er krank oder verhindert gewesen wäre. Seine Überraschung wandelt sich dann in eine ernsthafte Sorge, als kurz darauf auch noch Betty die Werkstatt betritt. Sie ist die ehemalige Lebensgefährtin von Hermann. Die beiden sind zwar nicht mehr als Paar zusammen, verstehen sich jedoch noch gut und teilen sich eine gemeinsame Wohnung auf dem Werkstattgelände. Betty erzählt, dass Hermann die ganze Nacht nicht in der Wohnung gewesen ist. Thomas geht daraufhin gemeinsam mit ihr ins Büro von Hermann, um zu schauen, ob sie dort irgendwelche Hinweise finden, wo er sein könnte. Und finden dort, neben dem Rechner, Hermanns Handy und seinen Geldbeutel. Jetzt sind sie sich sicher, dass irgendetwas nicht stimmt. Denn Hermann würde seinen Geldbeutel nie einfach so rumliegen lassen. Gemeinsam mit Marek und Anton beschließen sie daraufhin, die Werkstatthalle und das umliegende Gelände der Autowerkstatt zu durchsuchen. Marek wirft dabei einen Blick in die Kfz-Grube, in der sie oft stehen, wenn sie von unten an einem Auto arbeiten wollen. Dabei stellt er fest, dass der vordere Bereich mit 5 Brettern zugedeckt ist. Er entfernt ein Brett, kann aber nichts sehen, weil es in der Grube dunkel ist. Als er ein zweites Brett entfernt, durchfährt ihn ein eisiger Schreck. Er sieht erst ein weißes Tuch mit einem roten Fleck und dann eine Hand. Marek flieht in Panik aus der Werkstatthalle. Er bringt kaum einen Ton raus. Stotternd berichtet er den anderen von dem grausamen Fund. Alle stehen unter Schock. Thomas ist der Erste, der reagiert und einen Notruf absetzt. Doch die Rettungskräfte können nach ihrem Eintreffen nur noch den Tod von Hermann feststellen.
Boah. Ein echt grausiger Fund. Wenn Hermann schon nachts nicht mehr in der Wohnung war, weiß man denn, wie lange er schon tot war?
Betty, die ehemalige Lebensgefährtin von Hermann, hat sich am Abend vorher noch gewundert, dass der nicht zu Hause vorm Fernseher sitzt, weil er normalerweise sonntagsabends keinen Tatort auslässt. Sie hatte dann so kurz nach 22 Uhr direkt nach der Gassi-Runde mit den Hunden nochmal in die Werkstatt geschaut. Da hat sie aber nichts vorgefunden und die Lichter in der Werkstatt waren auch alle ausgeschaltet. Um 19.50 Uhr saß er noch am Rechner in der Werkstatt und hatte gearbeitet. Das wissen wir, weil die IT-Auswertung ergeben hat, dass er da nochmal seine Finanzbuchhaltungssoftware auf seinem Rechner beendet und sein Mailprogramm gestartet hatte.
Lass uns mal hören, wie der Tatort aussah und welche Schlüsse man aus dem, was die Polizei dort vorgefunden hat, ziehen kann.
Das war auf jeden Fall von allen Begleitumständen her bis zur Art der Waffe, die zum Einsatz gekommen ist, ein alles andere als alltäglicher Einsatz für die Polizei und auch für die Rechtsmediziner.
Der Tatort. Über der Kfz-Grube aufgebockt ist ein breiter weißer Kastenwagen. Der vordere Teil der Grube ist nach wie vor mit 3 Brettern abgedeckt. Nachdem die Rettungskräfte und die Polizei alle Bretter entfernt haben, können sie das ganze Ausmaß der grausamen Tat erkennen. Der Kopf der Leiche steckt in einer Plastiktüte, die mit Kabelbinder zugezogen ist. Als die Polizisten die Plastiktüte entfernen, sehen sie, dass um den Hals ein Seil gelegt ist, das im Bereich des Kehlkopfs verknotet wurde. Die Rechtsmediziner stellen diverse Stauungsblutungen fest. Als die Leiche entkleidet wird, sehen sie, dass quer durch den Brustkorb des Leichnams ein Pfeil ragt. Er stammt aus einer Armbrust und wurde von schräg hinten auf das Opfer abgeschossen. Ein weiterer Pfeil ist durch den linken Hinterkopf in den Schädel eingedrungen, wo er, da sind sich die Rechtsmediziner aufgrund des Verletzungsbildes sicher, stecken geblieben ist. Jetzt liegt er allerdings am Boden der Grube, als die Polizisten die Leiche finden. Die Rechtsmediziner diagnostizieren außerdem noch einen Schädelbruch. Es finden sich einige wenige Blutspuren außerhalb der Grube im Bereich des rechten Vorderrads des aufgebockten Wagens. Ansonsten Wischspuren von Blut an der Grubenwand. Die meisten Blutspuren finden sich jedoch am Boden der Grube. Außerdem gibt es noch eine großvolumige Blutantragung etwas oberhalb des Grubenbodens an der Grubenwand.
Und um das noch hinzuzufügen, die Tatwaffe wurde von der Polizei dann bei der Durchsuchung der Werkstatt in einem Nebenraum gefunden, versteckt unter diversen Gegenständen. Es handelt sich dabei um eine Armbrust, aus der die Pfeile abgeschossen wurden, und eine Soft-Air-Pistole, also so eine Pistole, mit der man so kleine Kunststoff- und Farbkügelchen verschießen kann, die aber eben täuschend echt aussieht. Also wie eine richtige Waffe eben.
Okay, dann lass uns jetzt mal analysieren, was geschehen sein könnte.
Ja, wir versuchen jetzt einfach mal mit strukturierten Fragen einen möglichen Tathergang zu rekonstruieren, also eine Verhaltensbewertung zu machen, charakteristische Merkmale hervorzuheben, ein mögliches Motiv zu identifizieren und sowas wie ein Profil zu erstellen. Aber eins ist auch klar, von einer operativen Fallanalyse sind wir da noch Lichtjahre entfernt, aber trotzdem super spannend und interessant, also legen wir mal los.
Das sagst du übrigens in jeder Folge, ne?
Ja, muss ich auch in jeder Folge sagen. Das ist mir ein Anliegen.
Müssten wir aber mehrere Tage hier zusammensitzen. Okay, dann lass es uns jetzt mal machen, wie immer. Du übernimmst und stellst die Fragen, die uns jetzt bei den Ermittlungen weiterbringen könnten.
Okay, begeben wir uns mal in Gedanken an den Tatort in der Werkstatthalle. Welche Hinweise haben wir denn über den Tatzeitraum bis jetzt finden können?
Meinst du damit jetzt, wie lange das genau gedauert hat, die Tat, oder wann sie sich ereignet hat?
Beides. Welcher Zeitraum zur Verfügung stand, um die Tat zu begehen? Vielleicht auch irgendwelche Hinweise darauf, wann genau die Tat stattgefunden hat? So in die Richtung.
Also ich meine, was vorhin gesagt wurde, war, dass der Rechner um 19.50 Uhr, also kurz vor 20 Uhr, runtergefahren wurde. Also da muss er noch gelebt haben.
Genau.
Und seine Lebensgefährtin oder ehemalige Lebensgefährtin hat um 22 Uhr, glaube ich, ist sie nochmal in die Werkstatt und hat nach ihm geschaut, und da war schon alles dunkel und sie hat ihn nicht gefunden.
Ja, und wenn wir jetzt mal so als Hypothese haben, könnte das ja ein Tatzeitraum sein, genau, in dem das irgendwie stattgefunden haben muss. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in der Werkstatthalle das Licht aus war, weil der Täter schon weg war und er so sein Werk vollendet hatte. Eine weitere Frage wäre, welche Schlüsse können wir möglicherweise daraus ziehen, dass Hermann in der Kfz-Grube lag, die mit einigen Brettern abgedeckt war.
Also wahrscheinlich ist er da runtergefallen, oder?
Könnte sein. Was könnte noch sein, außer reingefallen zu sein?
Vielleicht, dass er noch an einem Auto gearbeitet hat, oder?
Also, ja, das ist möglich, ja, absolut. Oder er wurde irgendwie hineingestoßen, möglicherweise. Also wir hatten jetzt ein Hineinfallen, ein Hineinstoßen oder ein schon in der Grube sein, weil er gerade am Auto gearbeitet hat. Mhm. Was sagt uns denn das Blutspurenbild? Warum haben wir nur wenig Blut außerhalb der Kfz-Grube und vermehrte Blutanhaftung und Blutflecken in der Grube? Worauf könnte das hinweisen?
Das hatte mich eben auch gewundert. Ich hätte spontan gesagt, vielleicht ist er erstmal nur von einem Pfeil getroffen worden außerhalb der Grube, ist dann in die Grube gefallen und dann hat der Täter den zweiten Pfeil abgeschossen, also der mit den richtig schweren Verletzungen dann. Kann aber ja, glaube ich, nicht sein, weil es hieß ja, dass beide Pfeile von hinten abgeschossen, also quasi von hinten in seinen Körper eingedrungen sind.
Er hätte ihn ja auch von hinten nochmal in der Grube in den Rücken schießen können.
Das stimmt. Das wurde, glaube ich, auch nicht gesagt, ob er auf dem Bauch lag oder auf dem Rücken. Ne?
Genau. Und da wäre auch nochmal die Frage vom Winkel. War der so, dass der Pfeil eher von oben kam? Kam der Pfeil eher waagrecht oder kam der Pfeil eher von unten? Das müsste man nochmal genauer betrachten, wie denn sozusagen der Wundkanal im Körper ist, um besser bestimmen zu können, aus welchem Winkel die Armbrust abgeschossen wurde. Aber wir wissen zumindest, okay, er ist möglicherweise schon außen getroffen worden, weil sonst gäbe es kein Blut außen.
Ja, ja.
Und ist innen möglicherweise noch schwerer verletzt worden oder die Blutanhaftungen in der Grube sind stärker, weil er da länger lag und dann natürlich auch mehr Blut austreten kann.
Und es war ja auch die Rede von solchen, ich weiß nicht mehr, wie sich das genau nannte, also von Wischspuren an der Grubenwand, die eben auch blutig waren. Ne? Ja. Das heißt, er muss auf jeden Fall schon verletzt gewesen sein, als er in die Grube reingefallen ist.
Also die zwei Sachen können
wir
schon mal
wurde,
als sehr wahrscheinlich annehmen in unserer Hypothese. Er wurde draußen verletzt und ist auf irgendeine Art und Weise in die Grube gekommen und hat da dann quasi die längere Zeit verbracht, weil er da am meisten Blut auch hinterlassen hat. Ganz interessant ist auch, es geht ja nicht nur darum, was man alles sieht, sondern auch, was man eben nicht findet. Jetzt konnte man bei Hermann, dem Opfer, keine Abwehrverletzungen erkennen.
Worauf könnte das denn hindeuten?
Naja, dass er völlig arglos war, ne? Dass er nicht mit einem Angriff gerechnet hat und sich auch nicht gewehrt hat.
Genau, also so ein Angriff aus dem Hinterhalt könnte man jetzt mal als Hypothese formulieren. Und was sagen uns die Verletzungen von Hermann, also die zwei Pfeile im Rücken und Kopf, aber auch das Seil um den Hals auf der Höhe des Kehlkopfs und die über den Kopf gestülpte und mit einem Kabelbinder fixierte Plastiktüte?
Das finde ich echt mega krass, muss ich sagen. Also das,
er ist auf Nummer sicher gegangen.
Ja, genau.
Kann man vermuten.
Der wollte auf jeden Fall, dass der tot ist, ne?
Mhm. Also eine klare Tötungsabsicht.
Das
würden wir jetzt mal unterstellen.
Würde ich jetzt mal nicht nur unterstellen, sondern würde davon ausgehen, dass es so ist, ja.
Okay, also wir können ja nur unterstellen, aber natürlich ist es eine naheliegende Hypothese.
Ja, klar.
Also dann fassen wir mal zusammen. Der Täter hat sich wohl schon in der Werkzeughalle versteckt, als Hermann noch gearbeitet hat. Bewaffnet dann mit einer potenziell tödlichen Armbrust und eben einer Soft-Air-Pistole, um den körperlich überlegenen Hermann im Notfall, wenn er eben mit der Armbrust nicht treffen sollte, mit dieser echt waffenähnlich aussehenden Soft-Air-Pistole einzuschüchtern, um Zeit zu gewinnen. Hermann ist dann wohl so irgendwann zwischen 19.50 Uhr und 20.40 Uhr von seinem Schreibtisch aufgestanden und ist in die Werkstatthalle gegangen und wurde da von dem Täter vermutlich hinterrücks angegriffen. Fest steht vermutlich auch, er rechnet eben mit diesem Angriff nicht, deswegen auch hinterrücks. Und es gab ja auch keinerlei Abwehrspuren oder Kampfspuren. Also in dem Moment hat der Täter dann von schräg hinten, weil jetzt wissen wir, der Einschusswinkel des Pfeils hat uns das gezeigt, dass er quasi von schräg hinten auf ihn gezielt hat, heimtückisch den ersten Schuss mit der Armbrust abgefeuert. Und kurz darauf dann den zweiten. Kurz darauf deswegen, weil eine Armbrust kann man ja nicht gleich zweimal hintereinander betätigen, die muss man neu spannen, da muss man einen Pfeil einlegen und so weiter und so fort. Ein Schuss ging von schräg hinten durch den Oberarm in die Brust und ein anderer ging in den Hinterkopf. Welcher jetzt zuerst abgefeuert wurde, das ließ sich nicht feststellen. Unklar ist auch noch, ob das Opfer nach den beiden Treffern von selbst in die Grube gestürzt ist, hatten wir ja auch gerade diskutiert, oder ob der Täter ihn reingeschubst hat, nachdem er eben schon getroffen auf dem Boden lag oder reingezogen hat. Und ob die Bretter vorher schon da lagen oder ob der Täter sie entfernt hat, um eben Hermann dann reinzuschubsen, möglicherweise schwer verletzt, oder ob die Grube offen war und der Täter danach die Bretter nochmal hingelegt hat, das konnten wir nicht feststellen.
Wäre ich immer davon ausgegangen, dass jemand da die Bretter drauflegt, damit die Leiche nicht entdeckt wird so früh. Ja.
Genau. Aber was sicher ist, was auch die Gerichtsmedizin sagt, ist, Hermann war nach den beiden Pfeiltreffern, also diese sogenannten Bolzentreffer von der Armbrust, bei der Armbrust nennt man das Bolzen, da war er noch am Leben.
Wieso kann man das sagen?
Weil zum Zeitpunkt des Brustdurchschusses zusätzlich Weichteilemphyseme erkannt werden konnten und die können nur dann da sein, wenn noch Atmung vorhanden ist.
Bitte was? Weichteilemphysem?
Ja, das ist sozusagen Luft, das sich noch im Gewebe unter der Haut befindet, wo es normalerweise nicht hingehört. Das heißt, es gab eine Verletzung und dann ist die Luft in das umliegende Gewebe hinaus diffundiert. Das passiert häufig, wenn zum Beispiel die Lunge verletzt ist und Luft aus dem Atemweg nach außen eben ins besagte Gewebe entweicht. Aber damit Luft ins Gewebe gelangen kann, muss die Lunge noch arbeiten. Also muss die Lunge ja noch Luft einziehen und Luft ausströmen lassen. Wenn kein Luftdruck mehr aufgebaut ist, kann auch kein frisches Weichteilemphysem entstehen. Und das heißt, er muss eben zu diesem Zeitpunkt des Brustdurchschusses noch geatmet haben und noch am Leben gewesen sein. Und das hat der Täter eben auch gemerkt. Er hat dann noch den lebenden Hermann in die Grube gestürzt, zumindest, ne? Oder er ist in die Grube gefallen, hatten wir ja schon diskutiert. Und das wird auch sichtbar an dem Schädelbruch und außerdem an den auch von dir vorhin schon gut beschriebenen Wischspuren an der Grubenwand. Dass das Ganze außerhalb der Grube angefangen hat, ist auch an den Blutspuren ersichtlich, ne? Nämlich im Bereich des rechten Vorderrads, was auch vorhin schon von dir vermutet wurde. Des aufgebockten Autos gibt es nämlich ein paar wenige Blutspuren. Ja, wenn man jetzt von einem Pfeil oder von einem Bolzen getroffen wird, dann blutet man natürlich erstmal nach innen, weil meistens steckt der Pfeil ja noch. Und man hat ja auch Kleidung an, dann blutet der Körper erstmal nach innen, dann wird die Kleidung durchtränkt. Das heißt, in der kurzen Zeit, wo er vielleicht außen verletzt wurde, konnte er gar nicht so viel bluten. Das braucht mehr Zeit, bis sich das Blut zeigt. Ja, und dann hat er ihn eben in die Grube gestoßen, hat ihn dann noch erdrosselt mit dem Seil. Und dann zur Sicherheit nochmal eine Plastiktüte über seinen Kopf gestülpt und die mit einem Kabelbinder festgezogen. Boah, also er wollte wirklich
ist
auf.
Echt extrem brutal und kaltblütig. Mhm. Der muss eine wahnsinnige Wut auf das Opfer gehabt haben, sonst kann man sich so ein Vorgehen ja kaum erklären. Ne?
Vielleicht war es auch funktional, er wollte ihn töten und er wollte sicher gehen. Ne? Was auch auffällt, ist, dass der Täter den Pfeil dann eben noch aus dem Kopf der Leiche gezogen hat, aber den Pfeil dann einfach in die Grube geschmissen hat, in diese Kfz-Grube. Und wir hatten ja auch schon gehört, dass er im Verletzungsbild eigentlich klar ist, dass der Pfeil im Kopf stecken geblieben ist. Das heißt, was könnte es denn für einen Grund geben, warum der den Pfeil jetzt noch aus dem Kopf zieht?
Also keine Idee, das finde ich völlig absurd. Warum macht jemand sowas? Also ich meine, das hätte für mich Sinn gemacht, wenn er den Pfeil mitgenommen hätte, ja? Aber hat er ja nicht.
Hat er nicht.
In der Grube liegen lassen.
Können wir jetzt nur spekulieren. Also es gibt da eine relativ pragmatische Erklärung und die wäre, dass der Pfeil es einfach erschwert hätte, die Plastiktüte über den Kopf zu stülpen. Und dann hat er sich gedacht, die ist im Weg. Ich ziehe den Pfeil raus, dann kann ich die Plastiktüte besser über den Kopf stülpen. Das wäre auch eine Hypothese. Ne? Eine andere mögliche Begründung könnte sein, dass der Täter nochmal mehr Schaden anrichten will, wenn er denn wusste, dass durch die Entfernung des Bolzens nochmal tatsächlich zerebrale, also Hirnschäden zusätzlich angerichtet werden durch das Rausziehen und natürlich auch die Blutung erhöht ist. Könnte auch eine Möglichkeit sein oder einfach ganz banal aus Wut und Rache angetrieben einfach eine zusätzliche Gewaltanwendung nochmal. Also diese Möglichkeiten gibt's. Und wir wissen natürlich nicht genau, um welche es sich jetzt handelt, weil er hat sich ja dazu nicht eingelassen. Aber kommen wir mal zu der ungewöhnlichen Waffe, die da zum Einsatz kam, eine Armbrust. Weißt du irgendwas über Armbrust als Waffe? Ich frage mich auch gerade, wie der Plural lautet. Ich glaube, der Plural von Armbrust ist Armbrüste. Klingt ein bisschen komisch, aber...
Nee, ich glaube, das stimmt, aber das heißt tatsächlich so. Und das wird dich jetzt echt überraschen. Du hast vor dir eine echte Armbrustspezialistin sitzen.
Unfassbar.
Ich kann dir echt eine Menge dazu erzählen. Angefangen damit, dass die Armbrust eine der ältesten Waffen der Welt ist. Also quasi eine mechanische Weiterentwicklung des Bogens. Die hat nämlich den Vorteil, dass du die Sehne durch mechanische Hilfe weiter spannen kannst als beim Bogen, wodurch du eine viel höhere Durchschlagkraft hast.
Du kannst mich noch verblüffen. Ne? Also
schön.
Woher schön, denn um Himmels Willen hat jemand mit deiner Expertise in dem Medienbereich, in dem du arbeitest,
stell so meine ein Expertise Kenntnis, nicht in Frage.
Nein, so ein Kenntnis über Armbrüste.
Weil ich tatsächlich... man einen Artikel geschrieben hat über eine spannende Ausstellung über Richard Löwenherz in Speyer.
Aha.
Und da ging es eben unter anderem auch um Armbrüste. Denn Richard Löwenherz war ein großer Förderer der Armbrust im Mittelalter. Eigentlich galt nämlich die Armbrust als unritterlich, weil du damit sogar eine Rüstung durchschlagen konntest.
Ja, das ist ja auch nicht fair dann.
Aber gegen Heiden durfte man sie damals einsetzen. Ja. Und das tat Richard Löwenherz übrigens zur Genüge. Er war ein extrem gnadenloser Kriegsherr, hat Tausende von wehrlosen Gefangenen brutal ermordet, abgeschlachtet. Also an der Geschichte vom gütigen König, wie du sie aus Robin Hood kennst, ist quasi nichts dran. Außer, dass sein Bruder John ein noch üblerer Typ war.
Schon wieder desillusioniert. Fragt sich halt, wie Richard zu seinem Ruf als extrem kluger und gütiger Herrscher, als Inbegriff der Ritterlichkeit gekommen ist.
Tja, weil er zahlreiche Troubadoure, also Dichter und Liedsänger, beschäftigt hat, die in ihren Liedern seine Weisheit und Großartigkeit besungen haben. Und diese Lieder haben sich eben weit verbreitet. Zeigt also, dass Fake News auch schon im Mittelalter funktioniert haben.
Ja, okay, da hat man wahrscheinlich auch irgendwie hohe narzisstische Anteile erkennen können.
Vermutlich schon, ja.
Und das wiederum hätte Richard Löwenherz dann mit unserem heutigen Täter, den wir besprechen, in dem Fall gemeinsam. Außer, dass die beiden offensichtlich die gleichen Vorlieben für eine Armbrust als Waffe haben. Wobei, um nochmal auf die Armbrust zurückzukommen, man sagt, dass so eine moderne Armbrust, so wie sie jetzt auch als Tatwaffe hier eingesetzt wurde, noch deutlich durchschlagskräftiger ist als die Armbrust in der Zeit von Richard Löwenherz. Das sind heute hochpräzise und leistungsstarke Sport- und Jagdgeräte mit einer viel größeren Reichweite und einer höheren Pfeilgeschwindigkeit. Wobei, wenn man es ja korrekt bezeichnet, hatten wir vorher schon drüber gesprochen, dann spricht man eben nicht von einem Pfeil, sondern von einem Bolzen. Sie sehen zwar aus wie Pfeile, sind aber kürzer und stabiler gebaut und extra für die Armbrust und für diese hohen Geschwindigkeiten auch entwickelt.
Ja, und zweimal hat der Täter einen solchen Bolzen mit der Armbrust auf das Opfer abgeschossen.
Korrekt.
Was ich mich schon frage, ist, wieso wählt man so eine ungewöhnliche Tatwaffe?
Das kann verschiedene Gründe haben. Einmal hat die Armbrust eine hohe Durchschlagskraft und sie ist absolut geräuschlos. Also auch super geeignet, um aus dem Hinterhalt heraus zu agieren. Du brauchst keinen Waffenschein dafür. Du kannst also als Volljähriger problemlos da drankommen. Und dann natürlich ist es auch von der Schlagzeile her deutlich spektakulärer, wenn man so eine Waffe wählt. Das kann ja auch eine Rolle gespielt haben bei der Auswahl jetzt der Tatwaffe. Kann, muss aber nicht.
Also reine Spekulation.
Ja.
Aber ist es nicht deutlich leichter, den Täter zu finden, wenn er so eine ungewöhnliche Waffe nutzt? Sowas wird doch sicherlich nicht ständig verkauft, oder?
Ja, genau, da bist du bei einem wichtigen Punkt. Zumal die Armbrust ja in einem Nebenraum in der Werkstatthalle dann auch versteckt war und von der Polizei gefunden wurde. Und die Recherche ergab dann Folgendes. Bei dem Bolzen handelt es sich um die Eigenmarke eines Internetversandhandels, der auf Bogensport spezialisiert ist. Und die Armbrust, die in der Werkstatthalle dann auch gefunden wurde und die der Täter auch benutzt hat, war bislang nur 25 Mal verkauft. Ja, und das ist echt wenig. Und nur ein einziges Mal zusammen mit dem am Tatort aufgefundenen Bolzen. Und dann stand halt ganz schnell ein Name im Fokus der Ermittlungen. Und zwar eben der Name des Mannes, der dann später auch wegen Mordes an dem Werkstattbesitzer angeklagt und verurteilt wurde. Nennen wir ihn jetzt mal Jan P. Unter seinem Bett wurden dann auch noch Verpackungen für ein Armbrust-Zielfernrohr und ein Benutzerhandbuch für Armbrüste gefunden. Außerdem hatte er in der Zeit vor der Tat auch immer wieder Bekannten stolz seine Armbrust präsentiert und vor ihren Augen Schießübungen damit gemacht. Also die Zuordnung war wirklich einfach.
Er hat auch zugegeben, dass die Mordwaffe seine Armbrust war?
In der Hauptverhandlung dann schon, weil die Beweise einfach erdrückend waren. Und die Spezialisten vom LKA haben die Armbrust dann auch noch untersucht, um zu sehen, gibt es da vielleicht Blutanhaftung des Opfers. Denn theoretisch könnten sich ja auch Blutanhaftungen von jemandem anderen auf der Armbrust befinden. Sodass der Nachweis, dass genau das die Mordwaffe war, nicht so eindeutig zu führen wäre.
Tja, das ist doch eine völlig unwahrscheinliche Annahme, wie ich finde. Ein Werkstattbesitzer wird mit einer Armbrust ermordet. Genau eine solche Armbrust findet sich in der Werkstatt dann versteckt. Daran haftet Blut und das soll nicht die Tatwaffe sein. Also.
Ja klar, das ist unwahrscheinlich. Aber wenn man kriminalistische Nachweise führt, muss man eben genau solche Eventualitäten ausschließen.
Okay, also halten wir fest, es war die Mordwaffe, die gefunden wurde. Der Täter, Jan P., hat auch zugegeben, dass es seine Waffe ist. Aber du hattest ja am Anfang erwähnt, dass es ein Indizienprozess war. Sprich, dass Jan P. bis zum Ende geleugnet hat, den Mord begangen zu haben. Welche Erklärung hatte er denn dafür, dass der Werkstattbesitzer mit seiner, also Jan P.'s Armbrust, ermordet wurde, er selbst aber nicht der Täter war?
Ja, er hat behauptet, dass er die Armbrust mit seiner Softair-Pistole zusammen im ausgeschlachteten Motorinnenraum eines alten Schrottfahrzeugs auf dem Gelände der Autowerkstatt deponiert hätte und dass quasi jeder hätte drankommen können. Also unter der Motorhaube, der Motor war nicht mehr da, da gab es Platz, da hat er den dann abgelegt.
Tja, das ist völlig absurd, oder? Wieso soll er denn eine teure Armbrust im Motorinnenraum eines alten Schrottfahrzeugs verstecken?
Ja, weil er angeblich in der Nähe der Autowerkstatt ein altes Kanu gefunden habe. Von dem aus hätte er dann Jagdübungen mit der Armbrust machen wollen. Und er hätte keine Lust gehabt, jedes Mal nach Hause zu fahren, um seine Armbrust zu holen, wenn er irgendwo auf einer Baustelle unterwegs gewesen sei. Er ist nämlich Handwerker.
Aber er hätte die Armbrust doch an seinem eigenen Auto transportieren können, wenn er irgendwo hinfuhr.
Da hat er behauptet, er habe Angst vor einer Polizeikontrolle und Diskussionen mit der Polizei gehabt.
Mhm. Du hattest aber vorhin gesagt, dass eine Armbrust eine legale Waffe ist, die man auch ohne Waffenschein besitzen darf, was ich persönlich auch sehr fragwürdig finde.
Ist es auch und das wusste er ja auch. Also genauso wie seine Softair-Pistole. Es hätte also keine Diskussion mit der Polizei gegeben. Und dann hat er ja noch gesagt, sein Auto sei, weil er darin Bauschutt transportiert habe, zu dreckig gewesen und er habe die Armbrust nicht schmutzig machen wollen.
Aber bei einem Schrottauto hätte er doch damit rechnen müssen, dass der Werkstattbesitzer es irgendwann verschrotten lässt und die Armbrust und seine Softair-Pistole dann auch in der Schrottpresse landen.
Ja, genau so ist es. Das Ganze klang eben auch für das Gericht nicht sehr glaubwürdig. zumal er sich dann auch jedes Mal des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht hätte, wenn er seine Armbrust hätte holen wollen, weil er hatte nämlich auch einen Monat vorher schon ein Hausverbot ausgesprochen bekommen vom Werkstattbesitzer. Und, was ja auch noch ein Punkt ist, so eine Armbrust ist wirklich teuer, die kostet über 1000 Euro und es ist auch ziemlich riskant, die irgendwo zu deponieren, weil wenn die jemand anders findet und gut findet und dann nimmt sie einfach mit, dann ist das Geld auch weg.
Und bei der Auseinandersetzung mit dem Werkstattbesitzer ging es nämlich mal an um den gescheiterten Autoverkauf, was wir ja schon am Anfang der Folge angesprochen haben.
Genau. Die ehemalige Lebensgefährtin von Hermann, Betty, hatte auf dem Werkstattgelände noch einen alten VW-Bus stehen und den wollte sie für 3000 Euro an Jan P. verkaufen. Die beiden waren sich handelseinig geworden, aber als er das Auto abholen wollte, hat sich Hermann, also das spätere Opfer, dann quergestellt und zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin gesagt, dass er selbst es kaufen wolle. Es kam zu einer Diskussion zwischen Betty, Hermann und Jan P. und dabei hat dann Hermann geäußert, dass von ihm aus jeder dieses Auto kaufen könnte, außer Jan P.
Wieso das denn? Erstmal ist das Auto von Betty, finde ich, und nicht seins. Und dann kann es ihm doch egal sein, an wen Betty dieses Auto verkauft. Wenn er sagt, du kannst es an jeden verkaufen, nur nicht an den, kann er selbst ja nicht so stark an dem Auto interessiert gewesen sein.
Ja, so ist es, aber man muss dazu wissen, der Hermann war von Jan P. eh schon extrem genervt. Der ist nämlich immer wieder auf das Werkstattgelände gekommen, um sich mit Marek und Anton zu unterhalten, zwei Mitarbeiter, die er da auch kannte. Und Hermann war der Meinung, dass Jan P. die beiden von der Arbeit abhalten würde und deswegen das bitte lassen soll, was er ihm dann auch schon mal gesagt hatte.
Okay, also hat Betty dann dem Wunsch ihres ehemaligen Lebensgefährten entsprochen und ihr Auto nicht an Jan P. verkauft.
Und Hermann hat noch mehr gemacht. Er hat sogar die Räder des alten VWs abgeschraubt und in der Werkstatthalle versteckt, um zu verhindern, dass das Fahrzeug abtransportiert werden kann. Was dann in den nächsten Tagen auch bis zu Jan P. durchgedrungen ist.
Boah, das hätte ich anstelle von Jan P. auch als beleidigend empfunden, muss ich sagen. Denn es unterstellt ja, du würdest dir einfach das Auto illegal vom Gelände holen, nachdem dir der Kauf verwehrt wurde. Aber daraufhin jemanden zu ermorden und dann noch auf diese bestialische Weise, das erscheint mir doch wirklich absurd. Also um nicht zu sagen, wirklich unwahrscheinlich, dass jemand sowas macht.
Ja, das ist auch gut, dass du das absurd findest. Ja, also für dich und für mich schon. Aber eben nicht für Jan P. Der psychologische Gutachter bei Gericht hat's gut herausgearbeitet, dass es vermutlich unter anderem eine narzisstische Kränkung war, die den Täter so weit brachte. Die Armbrust hat er am Tag nach der Auseinandersetzung mit dem Werkstattbesitzer bestellt und seine Soft-Air-Pistole auch aus der Reparatur abgeholt, die da schon länger und über Wochen hinweg vorher fertig war und er sie auch hätte früher abholen können.
Und dieses zeitliche Zusammentreffen, du hast eine Auseinandersetzung mit jemandem und bestellst dir dann am Tag drauf im Internet eine Waffe, die für einen Mord eingesetzt wird, sah sicherlich für die Polizei auch nicht wie ein Zufall aus.
Weder für die Polizei noch fürs Gericht.
Was mir auch überhaupt nicht einleuchtet, warum er die Armbrust neben seiner Soft-Air-Pistole nach der Tat in der Werkstatt versteckt haben soll, würde es nicht sehr viel mehr Sinn machen, die Waffe mitzunehmen. Er musste doch damit rechnen, dass die ihm zugeordnet wird.
Und zumal er in den Wochen vor der Tat noch damit Schießübungen gemacht hat und sie auch mehreren Bekannten stolz vorgeführt hat. Möglicherweise hat er tatsächlich gedacht, dass man ihm die folgende Story glaubt. Jemand hat seine Soft-Air-Pistole und die Armbrust im Motorinnenraum des Schrottfahrzeugs gefunden, zufällig oder weil er beim Verstauen beobachtet wurde, der Täter, und hat dann mit der Armbrust den Werkstattbesitzer getötet. Also das war zumindest seine Geschichte, die er dann auch vor Gericht erzählt hat und die dem Gericht natürlich nicht glaubwürdig erschien.
Ja, zumal, wie schwer ist es denn, jemand mit einer Armbrust zu töten? Also es ist doch sicherlich eine Waffe, für die man ein bisschen Übung braucht, oder?
Ja, absolut. Also es ist nicht so einfach. Der musste auch schon erstmal noch ein bisschen trainieren und sich damit vertraut machen, wie man die neu spannt, wie man auch den Bolzen auflegt. Also, dass man das spontan einfach verwendet, weil es gerade vor Ort ist, ist eher unwahrscheinlich.
Dann lass uns mal hören, welche Vorgeschichte Jan P. hatte.
Der Täter. Jan P. wurde in der ehemaligen DDR geboren. Er ist in einer Großfamilie mit vier Geschwistern aufgewachsen. Die Mutter Krankenschwester, der Vater Handwerksmeister. Eine Kindheit ohne große Auffälligkeiten. Nach der Realschule will er eigentlich zur Marine gehen, verpasst aber die Bewerbungsfrist. Deshalb macht er stattdessen eine Ausbildung zum Stellwerkschaffner und schließt sie auch ab. Aber der Job selbst macht ihm dann keinen Spaß. Für Jan P. ist das aber kein Problem. Da er handwerklich begabt ist, hält er sich mit diversen handwerklichen Aushilfstätigkeiten über Wasser. Ein Jahr vor der Wende lernt er schließlich Verena kennen, heiratet sie und bekommt mit ihr eine Tochter. Kurzfristig wird er noch bei der NVA, der Nationalen Volksarmee, eingezogen. Da dann aber die Mauer fällt, wird er schon nach wenigen Wochen entlassen. Seine Frau überredet ihn in dieser Zeit, es nochmal mit einer anderen Ausbildung zu versuchen. Beim Onkel seiner Frau macht er daraufhin eine Ausbildung zum Fliesenleger und arbeitet dann in dessen Betrieb, bis er 26 ist. Dann geht seine Ehe in die Brüche. Jan P. geht eine kurze Liebesbeziehung zu einer anderen Frau ein und wird Vater eines Sohnes. Zu dieser Frau und dem Sohn besteht aber so gut wie kein Kontakt. Jan P. will einen Neuanfang und findet eine Stelle als Fliesenleger im Odenwald. Nachdem dort eine weitere Beziehung zu einer Frau scheitert, beschließt er, dieses Mal noch einen radikaleren Neustart zu wagen und wandert nach Neuseeland aus. Auch dort arbeitet er als Fliesenleger. Doch mit der Zeit kommt es zu immer mehr Unstimmigkeiten mit seinem Chef. Nach 5 Jahren entschließt er sich, nach Deutschland zurückzukehren und findet in der Pfalz eine Stelle und ein neues Zuhause. Aber auch da gibt es immer mehr Streit mit seinem Chef, Kunden und anderen Mitarbeitern. Hinzu kommt, dass Jan P. 2 ziemlich heruntergekommene Häuser gekauft hat, die er in Eigenregie sanieren will. Seinem Chef ist das irgendwann zu viel. Er ist der Meinung, dass Jan P. mehr Zeit mit der Sanierung seiner Häuser verbringt als mit seinem eigentlichen Job und kündigt ihm. Jan P. macht sich daraufhin als Fliesenleger selbstständig, das allerdings mit mäßigem Erfolg. Von seinen Aufträgen kann er mehr schlecht als recht leben. Und die Kredite, die er für seine beiden Häuser aufgenommen hat, verschlingen Geld. Außerdem hat Jan P. zum Zeitpunkt seiner Entlassung schon seit 2 Jahren eine Liebesbeziehung zu einer philippinischen Frau, die er im Internet kennengelernt hat und die er regelmäßig besucht. Auch die Kosten für die Flüge summieren sich. Genauso wie die Kosten für die Arztrechnungen seiner Internetbekanntschaft, die er übernimmt, als sie schwer erkrankt, weil sie nicht krankenversichert ist. Als er übers Internet eine weitere philippinische Frau kennenlernt, bittet er diese, die Arztrechnungen seiner Lebensgefährtin zu überprüfen. Sie stellt Unstimmigkeiten fest. Er trennt sich dann von seiner Freundin, behält aber nach wie vor regelmäßigen telefonischen und schriftlichen Kontakt zu beiden Frauen.
Und mit diesen beiden Frauen hatte er auch noch nach der Tat Kontakt?
Ja, allerdings über das Handy eines Bekannten. Beziehungsweise über den Facebook-Account von dessen Ehefrau. Dem hatte er erzählt, dass sein eigenes Handy kaputt sei. Und den Frauen hat er dann geschrieben, sie sollen nicht versuchen, Kontakt mit ihm über sein Handy aufzunehmen. Er sei reingelegt worden und könne sich deshalb nicht mehr von seinem Handy aus melden.
Reingelegt insofern, als dass jemand angeblich seine Armbrust genommen und den Werkstattbesitzer damit ermordet hat.
Ja, so könnte man das verstehen. Aber das führt er jetzt auch nicht weiter aus. Der Polizei hat er dann erzählt, er habe sein Handy nicht mehr benutzt, weil er Angst gehabt hätte, er könne geortet und der Täter, also der Armbrustmörder, könne ihn entdecken und ebenfalls ermorden.
Oh Mann, was für eine Geschichte.
Und wenn wir schon von Handyortung sprechen, Jan P. hat am Tatabend eine knappe Stunde nach der Tat Thomas angerufen. Wir erinnern uns, den einen Mitarbeiter von Hermann, der bei ihm großes Vertrauen genoss und behauptet, er sei mit seinem Auto in Lorsch, also 40 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, liegen geblieben und bräuchte eine Abschlepphilfe, ob er, also Thomas, vielleicht helfen könne. Thomas hat das aber krankheitsbedingt abgelehnt. Wobei man davon ausgehen muss, dass dieser Anruf bei Thomas lediglich dazu diente, sich ein falsches Alibi eben zu verschaffen.
Aha, und woraus schlussfolgerst du das?
Weil der Anruf eindeutig aus Jan P.'s Wohnung oder dem näheren Umfeld der Wohnung geführt wurde. Dort war sein Handy in eine Mobilfunkzelle eingeloggt. Für den Bereich Lorsch, wo er eben angeblich gewesen sein soll, ist eine völlig andere Mobilfunkzelle zuständig.
Da würde mir jetzt wirklich nur noch wenig zur Verteidigung von Jan P. einfallen, wenn ich seine Rechtsanwältin wäre.
Und er hat sich ja am Morgen nach der Tat vor dem Gelände der Werkstatt, also in unmittelbarer Nähe zum Tatort, aufgehalten. Marek und Anton, die beiden Mitarbeiter der Werkstatt, hatten sich schon gewundert, dass sie sein Auto gesehen haben, als sie morgens ankamen, eben weil er Hausverbot hat. Er hatte ihnen dann erzählt, er sei mit Thomas verabredet gewesen, was dieser aber der Polizei gegenüber bestritten hat. Also auch hier hat er sich in Widersprüche verwickelt.
Gibt es irgendeine vernünftige Erklärung dafür, warum er morgens zur Werkstatt gefahren ist? Wäre es nicht viel, viel logischer, sich als Täter möglichst weit entfernt vom Tatort aufzuhalten?
Ja, es gibt schon die Täter, die es nicht aushalten und ausspionieren wollen, was inzwischen passiert ist, ob die Leiche gefunden wurde, ob es Spuren gibt, die möglicherweise schon sie irgendwie verraten oder auch einfach nur, um so zu tun, als wüsste man von nichts, sich so eine Art Alibi zu verschaffen. Ich komme hierher und damit hätte ich nicht gerechnet.
Okay, also ich denke, das sind sehr, sehr viele Indizien zusammengekommen, die für Jan P. als Täter gesprochen haben.
Und es gab noch weitere Zeugen. Ein Mithäftling von Jan P., als er in Untersuchungshaft war, von dem andere Häftlinge sagen, der habe irgendetwas bei Jan P. getriggert. Jedenfalls hat Jan P. ihn, als beide zufällig in einem Bus von der JVA zum Gericht transportiert wurden, gefragt, ob er sein Paketbote gewesen sei. Was der verneint und zurückfragt, wer er, also Jan P., denn sei. Daraufhin habe Jan P., so der Mithäftling, geantwortet, er sei der Armbrustmörder. Und als der Mithäftling daraufhin sagte, das sage ihm nichts, habe sich Jan P. so richtig ins Zeug gelegt. Sein Fall spielt in der Oberliga. Er hat zweimal mit der Armbrust geschossen, aber das Gericht habe nichts gegen ihn in der Hand. Eben dieser Mithäftling hat laut seiner Aussage dann nochmal nachgefragt, ob er den Werkstattbesitzer tagsüber umgebracht hätte. Woraufhin Jan P. geantwortet habe, nein, es sei 20.40 Uhr gewesen und ab 22 Uhr habe er auf jeden Fall ein Alibi. Und wolle mit seinem Gutachter beweisen, dass es in der Grube kühler sei als außerhalb und die Tat deshalb erst nach 22 Uhr passiert sein könnte. Der Mithäftling hatte dann nochmal gefragt, ob der Werkstattbesitzer denn nach den Armbrustschüssen sofort tot gewesen sei. Und Jörg P. hat dann wohl geantwortet, nee, da hätte er nochmal ein bisschen nachhelfen müssen. Er habe außerdem überheblich gelacht und gesagt, das sei der perfekte Mord. Es fehle nur noch Kaffee und Kuchen bei der Verhandlung. Als der Mithäftling ihn gefragt hat, warum er überhaupt den Werkstattbesitzer ermordet hat, antwortete ihm Jan P., dass dieser gesagt hätte, dass er jedem auf der Welt ein bestimmtes Auto verkaufen würde, außer ihm. Und dann hat Jan P. gesagt, was sich der Typ überhaupt eingebildet hat. Er sei ja schließlich jemand, er besitze ja schließlich auch zwei Häuser.
Da hat jemand scheinbar einen richtig großen Drang zur Selbstdarstellung. Wieso hat denn der Mithäftling überhaupt gegen ihn ausgesagt? Und die Frage ist natürlich auch immer bei sowas, wie viel Glauben kann man solchen Aussagen schenken?
Der Mithäftling war wohl sehr geschockt und musste es seinem Anwalt erzählen und hat sich dann auch bereit erklärt, als Zeuge vor Gericht auszusagen und das ohne, dass er irgendwelche Gegenleistungen versprochen bekommen hatte oder eine Haftverkürzung oder ähnliches.
Dann ist hatte es natürlich also, glaubwürdig.
Ja. Er hatte also kein Motiv dafür jetzt, außerdem, dass es ihn geschockt hat. Ein weiterer Grund ist die konkrete Tatzeit, nämlich 20.40 Uhr. Die Zeit war weder im Rahmen der Ermittlungsakte noch innerhalb der Hauptverhandlung zuvor als konkrete Tatzeit benannt worden. Dementsprechend gab es auch keine diesbezüglichen Berichterstattungen in den Medien, durch die der Mithäftling auf diese Uhrzeit hätte gestoßen sein können.
Da muss man wirklich sagen, ganz schön blöd, wenn man sowas einem Mithäftling erzählt. Was um Himmels Willen hat Jan P. dazu getrieben, das zu tun?
Ja, das lässt sich möglicherweise mit seiner Persönlichkeitsstruktur erklären. Das hat auch schon der psychiatrische Sachverständige vor Gericht so gesehen und hat ausgedrückt, dass Jan P. eine narzisstisch akzentuierte Persönlichkeit hat, dass er sich selbst für großartig, besonders intelligent und andere Menschen überlegen fühlt. Ja. So sei der Täter in seiner Selbstwahrnehmung ein absoluter Erfolgsmensch, der zwei Häuser besitzt und als selbstständiger Fliesenleger tätig ist. So hat er sich auch gegenüber den psychiatrischen Sachverständigen und dem Gericht immer wieder selbst dargestellt. In Wahrheit sieht die Realität aber eben ganz anders aus. Die beiden Häuser sind mehr oder weniger Bruchbuden. Seine finanzielle Situation ist miserabel. Sein Betrieb läuft alles andere als gut. Und er ist nach dem persönlichen Eindruck der Kammer, aber auch laut der Analyse des psychiatrischen Sachverständigen, auch nur durchschnittlich intelligent.
Woran hat man konkret gemerkt, dass er sich für besonders intelligent hält und anderen Menschen überlegen?
Naja, es gibt eben diverse Anhaltspunkte, die auch im Prozess zu spüren waren, dass er sich immer in den Mittelpunkt stellen wollte zum Beispiel.
Naja, das bist du als Angeklagter in einem spektakulären Mordprozess ja irgendwie automatisch, oder?
Ja, aber er will ja nicht nur im Mittelpunkt stehen, er will auch bewundert werden. Bei seinem Mithäftling hat er gedacht, er wird bewundert, wenn er sich als Superkrimineller darstellt. Und im Prozess dachte er, er kann mit anderen Dingen punkten, hat sich zum Beispiel immer wieder Wissen im Bereich der Rechtsmedizin und Forensik zum Besten gegeben, obwohl er da keinerlei Fachkompetenz hatte. Oder hat einfach so, obwohl das überhaupt nichts mit dem Verfahren zu tun hatte, den Gerichtssaal als Bühne genutzt, um zu erzählen, er habe im Fernsehen einen Beitrag über die Ölplattform Deepwater Horizon gesehen, die da eben diesen Ölfleck hatte außenrum. Und daraufhin hat er dem Gouverneur von Louisiana Zeichnungen mit Vorschlägen übermittelt, wie das Leck eben zu beseitigen sei. Und oh Wunder, später sei dann genau auf diese Art, auf diese vorgeschlagene Weise das Leck dann beseitigt worden. Ohne dass er dafür vom Gouverneur einen Dank erhalten hat. Dem psychiatrischen Gutachten gegenüber hat er erzählt, er sei schon immer ein besonderes Kind gewesen. Er sei schon mit 5 Monaten sauber gewesen. Sprich, er habe keine Windel mehr gebraucht.
Na, was physiologisch überhaupt nicht möglich ist, ne?
Ja, das hat der Gutachter eben auch gesagt. Daraufhin hat er nur weiterhin darauf beharrt, bei ihm sei das aber so gewesen.
Okay, alles klar. Wie hat er denn im Prozess reagiert, wenn er sich Kritik anhören musste oder irgendetwas gesagt wurde, was seinem Selbstbild nicht entsprach?
Natürlich typisch für einen Menschen mit einer narzisstischen Akzentuierung. Er hat es externalisiert, so nach dem Motto, ich bin die Schuld, die anderen sind das Problem. Etwa als ein ehemaliger Arbeitgeber als Zeuge ausgesagt hat, der hat dann gesagt, dass Jan P. aufgrund seines Charakters angeeckt sei bei den anderen Mitarbeitern und bei Kunden. Er sei rechthaberisch und arrogant gewesen. Deshalb habe er ihm gekündigt. Und Jan P. hat daraufhin nur gesagt, sein ehemaliger Arbeitgeber sei nur neidisch gewesen auf den BMW, den er damals gefahren habe, und habe ihn deshalb rausgeschmissen.
Tja, echt, also völlig, völlig absurd, finde ich. Und dann kam der Werkstattbesitzer und sagt ihm ausgerechnet, dass er allen ein Auto verkaufen würde, nur ihm nicht, und erlaubt sich ein Hausverbot gegen ihn auszusprechen, obwohl er doch so großartig und einzigartig ist.
Ja, und das war eben eine absolute Kränkung für ihn. Ein narzisstisches Wesen ist auch immer mit gesteigerter Kränkbarkeit verknüpft. Und die kann so schlimm sein, dass sich daraus sogar eben ein Mordmotiv ergibt.
Tja, echt unvorstellbar. Und dass er vor der Tat diversen Personen seine Armbrust präsentiert hat und vor ihnen noch Schießübungen gemacht hat, ne?
Ja, passt doch voll und ganz zu jemand, der sich selbst für genial hält. Dass man denkt, man kann es ruhig machen, denn man werde ohnehin den perfekten Mord begehen.
Jetzt hast du ja immer gesagt, dass Jan P. eine narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung hätte, die offensichtlich aber ja sehr dominant ist. Warum hast du nicht von Störung gesprochen?
So weit wollte der Gutachter dann eben nicht gehen. Einfach, weil Jan P. zwar sehr dominante narzisstische Züge zeigt, aber sich noch in der Lage zeigte, sich teilweise in sozialen Bezügen anzupassen. Zum Beispiel war am Anfang der Hauptverhandlung herablassend und belehrend, hat dann aber im Laufe der negativen Rückmeldung, die er zu seinem Verhalten bekommen hat, sich auch angepasst und war dann weniger auffällig. Der Gutachter hat dann auch noch betont, dass Jan P. auf keinen Fall wegen irgendeiner Störung schuldunfähig war, sondern wusste, was er tat. Er wurde dann auch wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, sodass die Entlassung nach 15 Jahren auszuschließen ist.
Was ich wirklich krass finde, ich kenne mehrere Frauen, die nach der Scheidung von ihren Männern behauptet haben, sie seien mit einem Narzissten zusammen gewesen. Ich kenne diese Männer und auch wenn man natürlich in keine Beziehung reinschauen kann, bin ich mir relativ sicher, keiner von denen war so wie Jan P. Also keiner von denen hat sich sicherlich für so toll gehalten, dass er wegen irgendeiner Kränkung einen Mord begangen hätte.
Naja, inzwischen wird Narzissmus umgangssprachlich sehr inflationär verwendet, muss man sagen.
Das ist ein richtiges Modewort. Ne?
Verhält sich jemand in der Beziehung oder in einem Scheidungsprozess jetzt egoistisch, ist er halt noch lang kein Narzisst. Das ist eher so eine alltagspsychologische Behauptung als eine tatsächliche Diagnose dann.
Wie kann man denn mit einer Diagnose feststellen, ob jemand ein Narzisst ist oder nicht?
Also Fachleute orientieren sich an den sogenannten Klassifikationssystemen. Dabei spielen dann bestimmte Kriterien eine Rolle, zum Beispiel ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Sprich, die eigenen Talente und Leistungen werden übertrieben und man unternimmt ständig Versuche, den anderen von seiner Großartigkeit zu überzeugen.
Ja, was ja bei Jan P. unzweifelhaft zutraf. Ne?
Ja, genauso wie der Glaube, etwas Besonderes und Einzigartiges zu sein oder von allen bewundert werden zu wollen. Ein weiteres Kriterium wäre der Neid auf andere, der Glaube, dass andere neidisch auf ihn sind.
Ja, ich denke da gerade an den BMW. Der Arbeitgeber war neidisch auf sein Auto und deshalb hat er ihn entlassen.
Ja, genau. Oder ein weiteres Kriterium, arrogante, hochmütige Verhaltensweisen und Haltungen. Das war ja im Fall von Jan P. laut dem Arbeitgeber der tatsächliche Entlassungsgrund.
Und mangelnde Empathie, oder? Die gehört ja sicherlich auch zu den Kriterien dazu.
Ja, das ist natürlich auch ein Kriterium. Und zweifelsohne, wenn du Menschen so grausam ermordest, wie Jan P. das getan hat, dann kann es mit deiner Empathie ja nicht wirklich allzu weit her sein. Ne? Da gibt's aber auch noch Kriterien wie ein hohes Anspruchsdenken oder Fantasien von unbegrenztem Erfolg oder idealer Liebe. Die konnte man jetzt bei Jan P. erstmal nicht so unbedingt sehen. Aber ich habe ihn ja auch nicht untersucht und ich will mir da letztendlich auch gar kein Urteil anmaßen. Es ging ja jetzt nur darum, dass du typische Kriterien für Narzissmus wissen wolltest und das wären eben solche.
Hast du noch einen Tipp? Was kann man denn tun, wenn man tatsächlich an einen narzisstischen Partner gerät? Nicht nur, weil das jetzt ein Modewort ist, sondern an jemanden, der viele der von dir genannten Kriterien erfüllt oder an narzisstischen Chefs, ja. Genauso schlimm, ne? Beim Partner kann man noch abhauen, beim Chef nicht.
Ja, also besser ist natürlich immer, man erkennt das vorher. Was natürlich auch nicht so einfach ist, weil wenn es jetzt ein intelligenter Narzisst ist, kann der sich in der Anfangsphase natürlich auch charmant und rücksichtsvoll zeigen und später dann erst sozusagen sein wahres Gesicht präsentieren. Deswegen ist es auch schon mal eher schwierig, den zu erkennen. Aber wenn man jetzt mit Menschen in Kontakt kommt, die nie richtig zuhören und oder das Gesagte immer gleich nutzen, um von sich selbst zu erzählen, immer bewundert werden wollen, gerne im Mittelpunkt stehen und sich sehr schnell angegriffen fühlen. Bei denen besteht dann schon eine höhere Chance, dass da vielleicht ein bisschen narzisstische Anteile zu finden sind. Ja, und im Umgang mit dem Chef ist es natürlich immer hilfreich, wenn man es schaffen sollte, seine eigenen Ideen als seine zu verkaufen.
Also als die des Chefs?
Ja, als die des Chefs, genau.
Oh,
weil dann
fies,
wird er eher gewillt sein, dem auch zuzustimmen.
Mhm. Zum Glück habe ich keinen narzisstischen Podcast-Partner.
Und auch keinen narzisstischen Mitbewohner.
Im Haus, ja, das wäre ja noch schlimmer, ne? Nachbarschaftsstreits können ja ganz schön ausarten.
Ja, du kannst eigentlich froh sein.
Mord nicht ausgeschlossen. Ich bin gespannt darauf, ob du es schaffst, bis zu unserer nächsten Folge zur Zulassungsstelle zu fahren und dein Pappnummernschild gegen ein echtes Kennzeichen auszutauschen.
Es bleibt spannend und wir werden sehen.
Du hast 2 Wochen Zeit, dann gibt es die nächste Folge von Tür an Tür mit einem Profiler.
Ich bin zuversichtlich.
Wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da und empfehlt uns weiter und schreibt uns natürlich auch gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Jetzt noch eine Frage an dich, Claudio. Interessieren dich eigentlich auch Podcasts, in denen zwischenmenschliche Probleme gelöst werden, ohne dass einer den anderen gleich umbringt?
Das kommt natürlich aufs spezifische Thema an, muss ich sagen.
Okay. Ich kann da auf jeden Fall einen super spannenden Podcast empfehlen, Herz ohne Filter. Da geht es um Themen, die viele von uns vielleicht schon mal erlebt haben, wie zum Beispiel, was heißt für meine Beziehung, wenn ich mich fremd verliebe? Wie funktioniert Liebe zu dritt? Oder auch, wie lebe ich als Mutter weiter, wenn mein Kind den Kontakt zu mir abbricht? Meine Kollegin Sabine Hub ist da der Host und spricht mit Menschen, die Beziehungen anders leben oder erlebt haben, aber auch mit Psychologinnen oder Sexualtherapeuten, die gute Tipps haben, wie man Konflikte garantiert unblutig beenden kann.
Ich bin gespannt.